Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 11. Juni. Das ist meine Antwort, lieber Bruder. So beginnt der dreiseitige Brief von Papst Franziskus. Der liebe Bruder ist Reinhard Marx, Erzbischof von München. Reinhard Marx hatte dem Papst vor einer Woche seinen Rücktritt angeboten, um damit Verantwortung für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der katholischen Kirche zu übernehmen. Seine Entscheidung erklärte er so:
Es geht für mich im Kern darum, auch Mitverantwortung zu übernehmen für das, was in der Kirche geschehen ist. Im Raum der Kirche, die ein Raum der Heilung sein soll, der Hoffnung sein soll, der Zuversicht sein soll. Und das Erschrecken darüber, dass auch im Raum der Kirche in diesem Umfang sexueller Missbrauch stattgefunden hat, begleitet uns ja seit 2010 und ist nicht gewichen, bei mir nicht und bei vielen anderen nicht.
Das Erschrecken bleibt und Marx bleibt auch. So hat es der Papst entschieden und nun in einem Brief mitgeteilt. In dem Brief ist zu lesen, Marx habe sich mit seinem mutigen Angebot wie der Herr Jesus Christus verhalten, indem er sich zu erniedrigen bereit gewesen sei. Verantwortung zu übernehmen, gleichzusetzen mit sich erniedrigen, das ist eine merkwürdige Sicht auf die Wirklichkeit. Auf die wirklich Erniedrigten, die Missbrauchsopfer, müssen diese Worte des Papstes wie Hohn wirken. Eine Kirche, die bis heute keinen konsequenten Umgang mit dem Missbrauchsskandal gefunden hat und die diejenigen zu Aufklärern macht, die womöglich zugleich Verstrickte sind, auch bei Reinhard Marx gibt es Hinweise auf Fehlverhalten, eine solche Kirche schafft Entfremdung. Oder wie Kardinal Marx in seinem Rücktrittsangebot formuliert hat, wir sind an einem gewissen toten Punkt. Diese Formulierung vom toten Punkt ist eine Anlehnung an Alfred Delp, einen Jesuiten, der zum Widerstand gegen die Nazis gehörte und in Plötzensee hingerichtet wurde. Delp schrieb einst:
Die Kirchen scheinen sich durch die Art ihrer historisch gewordenen Daseinsweise selbst im Wege zu stehen. Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt.
Von der Hoffnung, dass aus einem toten Punkt ein Wendepunkt werden kann, hat Reinhard Marx in seinem Rücktrittsangebot geschrieben. Und tatsächlich, hätte der Papst dieses Angebot angenommen, es hätte die Maßstäbe verschoben. Die Maßstäbe, unter denen in Deutschland ein Bischof noch guten Gewissens und erhobenen Hauptes im Amt bleiben kann.
Die Verantwortung für die Institution selber. Wer soll das tun? Das kann ja nur der Bischof tun. Auch für die Vergangenheit, auch für die Zeit vor mir. Es kann ja nicht sein, dass ich zufrieden bin damit, dass mir persönlich vielleicht nichts oder nur wenig nachgewiesen wird juristisch, sondern wer übernimmt die Verantwortung für das Ganze der Kirche auch oder ein Teil der Verantwortung? Setzt ein Zeichen.
Zumindest dieses Zeichen hat der Papst nicht gewollt. Zugleich aber mahnt er in dem Brief, in dem er das Rücktrittsangebot von Marx ablehnt, eine Reform an, die, Zitat, nicht in Worten besteht, sondern in Verhaltensweisen. Für mich ist das der Faustmoment der katholischen Kirche. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner redet mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker über Ökologie, Ökonomie und über ihre Sicht auf die SPD in der Großen Koalition.
In der Großen Koalition verstehen wir ja noch immer Union und SPD. Nur irgendwann muss man fragen, passt der Begriff noch bei einer Partei, die noch nicht mal bei 20% liegt?
Außerdem sprechen wir über einen späten Geistesblitz im Bahnverkehr und über einen noch späteren Spätzünder bei der Deutschen Post. Der neue ARD-Deutschland-Trend ist eine pure Ernüchterung für die Grünen und ein Grund zum Jubeln für die Union. Erstere haben stark verloren bei der Sonntagsfrage und liegen bei jetzt 20%. Die Union legt deutlich zu auf 28%. Was zeigt das? Dass die Grünen abgeschrieben sind und für die Union jetzt alles gut wird? Keinesfalls. Es zeigt, dass alles offen bleibt im Wahlkampf und sich alle weiter nicht sicher sein können. So wird es vor allem bei Themen spannend, die sowohl Union als auch Grüne beackern, zum Beispiel die Landwirtschaft. Wie ökologisch kann sie sein in einer Zeit, wo immer mehr Menschen sich fragen, wie das Essen auf ihrem Teller eigentlich entstanden ist? Und wie ökonomisch rentabel muss sie sein, dass Bauern und Lebensmittelbetriebe davon leben können? Das hat Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker mit Julia Klöckner besprochen. Klöckner ist CDU-Vizevorsitzende und Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.
Herzlich willkommen bei uns heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Hallo, grüß
Erste Sie. Erste Mal auf diesem Schiff, Frau Klöckner, es hat lange gedauert.
Auf dem Schiff schon, aber ich dachte, ich lasse Sie ein bisschen warten, damit Sie sich auch freuen.
Frau Klöckner, die Große Koalition ist am Ende Ihrer Legislatur, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, sie ist eigentlich auch am Ende Ihrer mentalen Zusammenarbeit, oder?
Naja, man hat den Eindruck, dass die SPD-Kollegen die Nerven hier und da verlieren. Geil, also unser Auftrag ist ja ganz klar. Ich meine, wenn man sich die Bürger anschaut, man muss ja mal aus der Sicht derer unsere Arbeit betrachten, für die wir das machen und nicht aus der Sicht jetzt einer SPD-Parteizentrale, dann hat der Bürger natürlich das Anrecht und die selbstverständliche Haltung, macht mal euren Job und ihr seid gewählt bis zum Ende der Legislaturperiode und da gibt es ein paar Hausaufgaben. Wir haben ja vieles auch gut und richtig gemacht in dieser Großen Koalition. Und wenn man aber am Schluss die Nerven verliert, weil man glaubt, dadurch könnte man gewinnen. Jens Spahn hat so schön gesagt, also wenn ich das Auswärtsspiel schon nicht gewinne, trete ich denen den Rasen kaputt. Ich glaube kaum, dass man dadurch Sympathien gewinnt oder Glaubwürdigkeitssteigerung hat.
Sie sprechen natürlich den Maskenstreit zwischen Heil und Spahn an und den meinte ich natürlich auch. Im Bundestag sprechen CDU-Abgeordnete gegen den eigenen Koalitionspartner und umgekehrt. Ich erinnere an den Satz von Angela Merkel, 2009, glaube ich, große Koalitionen sind für große Aufgaben da. Ja. Sehen Sie noch ein inhaltliches Fundament für diese beiden Parteien? Welchen Auftrag haben die eigentlich für dieses Land?
Große Koalitionen sind für große Aufgaben und leider auch für große Krisen mit die besten Konstellationen. Warum? Weil große Koalitionen, sofern sie diesen Namen noch verdienen, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, in einer großen Koalition verstehen wir ja noch immer Union und SPD. Nur irgendwann muss man fragen, passt der Begriff noch bei einer Partei, die noch nicht mal bei 20% liegt? Also man spricht ja von einer großen Koalition, weil man von einer großen Integrationskraft dann auch ausgeht. Und diese große Integrationskraft ist natürlich in Krisenzeiten ganz, ganz wichtig. Also wenn man eben Polarisierungen vermeiden will, wenn man schwierige Entscheidungen treffen muss, sei es bei einer Finanzkrise, sei es bei einer Weltwirtschaftskrise, sei es bei einer Pandemie, wo eine Bevölkerung verunsichert ist, wo man manchmal auch auf Sicht fahren muss, wo Bund und Länder zusammenarbeiten müssen. Und da ist mein Eindruck, kommen wir auf einen Einschnitt auch in der Zeit, wie wir sie bisher gewohnt waren. Noch einmal, große Koalition war gleichzusetzen mit großer, großer Mehrheit in der Bevölkerung und das gleichgesetzt mit Union und SPD. Und da haben wir eine tektonische Verschiebung.
Was ist das neue Narrativ der Union jetzt für den Wahlkampf? Sie arbeiten sehr lange mit Angela Merkel zusammen, Sie verstehen sich gut und trotzdem muss die CDU ja jetzt versuchen, die Wechselstimmung im Land, die durchaus da ist, im Sinne von Aufbruch, wir brauchen was Neues, ja, hinzubekommen, ohne dass die CDU als Regierungspartei dabei verliert. Wie geht das, sich von Merkel abzugrenzen und einen neuen Aufbruch zu inszenieren und trotzdem zu sagen, es war nicht alles schlecht?
Das geht nicht durch Inszenierung, weil das durchschaut jeder. Und es geht auch nicht durch Eruptionen. Und das geht auch nicht durch irgendwie Performance locker, flockig, lässig, sondern da haben wir es mit am herausforderndsten, weil man von uns Seriosität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte erwartet, aber auf der anderen Seite auch möchte, dass die neuen Themen der neuen Zeit auch angesprochen werden. Thema Nachhaltigkeit. Nur mal ein Beispiel, ja. Wald. Ja, ich bin auch Bundeswaldministerin. Wir haben das größte Wiederaufforstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angestoßen. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen wir damit erreichen. Nicht nur Waldbesitzer, sondern das Thema Nachhaltigkeit ist für die Leute ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade weil sie an ihre Enkel denken, weil sie an ihre Kinder denken. Aber von uns als Union erwartet man etwas anderes als von den Grünen, die einfach pauschal Zahlen der Reduktion nennen, CO2-Ausstoß. Von uns erwartet man die Praxis des Klimaschutzes und nicht den Wunsch des Klimaschutzes. Also von uns erwartet man die Integration in den Alltag und das heißt Nachhaltigkeit, dass wir es ganzheitlich definieren. Also Ökologie, ja, aber auch Ökonomie und die soziale Frage.
Aber da sind wir ja schon direkt bei Ihrer Bilanz, Frau Klöckner, weil das sollten Sie ja jetzt in den letzten 4 Jahren auch schon machen, diese Verbindung zwischen diesen beiden Polen. Und ich habe das Gefühl, Sie kriegen richtig ordentlich Kritik von allen Seiten. Also von den NGOs, von Greenpeace und Co. machen Sie nicht genug. Die Grünen kritisieren Sie scharf, aber auch die eigenen Leute kritisieren. Die Landwirtschaft, die Bauern kritisieren Sie. Der nationale Agrarpakt kommt nicht, das Tierwohl-Label ist noch nicht da. Die eigenen Koalitionspartner widersprechen Ihnen dabei. Sie kriegen es selber ja gar nicht umgesetzt, was Sie gerade für das Regierungsprogramm eigentlich als intellektuelles Ziel formuliert haben.
Doch gerade deshalb. Wenn ich nur von einer Seite Widerspruch bekäme, dann wäre das einseitig. Dadurch, dass ich von allen Seiten, die in Komfortzonen sich bewegen, die 100% Forderungen haben, auch Widerspruch bekomme, ist das Ausdruck dessen, dass wir eine Transformation angestoßen haben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir sind so weit beim Tierschutz, wie wir noch nie waren. Wir haben als erstes Land der Welt gesetzlich das Kükentöten verboten. Die einen sagen, kommt zu spät. Die anderen sagen, um Gottes Willen, die Brütereien wandern ab. Nein, ich habe einen anderen Weg gefunden. Wir haben es rechtssicher gemacht. Wir haben durch Innovation, durch Technologie, durch Anwendung, Serien- und Marktreife von neuen Maschinen es erreicht, dass man im Ei nach nur wenigen Tagen das Geschlecht erkennen kann und entsprechende Eier eben nicht ausgebrütet werden und die Küken nicht getötet werden als Eintagsküken. Das ist die Antwort. Die Grünen sagen einfach verbieten, nach mir die Sintflut. Also das heißt, dann importieren wir eben die Eier aus Ländern, denen das Kükentöten egal ist. Und andere sagen, lass doch alles beim Alten. Und mein Punkt ist der, nein, ich bediene nicht die Extreme, sondern ich mache das Wünschbare machbar, rechtssicher, aber unter Zuhilfenahme neuer Technologien und Innovation.
Jetzt mache ich mal die anderen Beispiele, Frau Klöckner. Ein anderes Thema, das entscheidend ist, zumindest für mich als Verbraucher, wäre das Tierwohl-Label, was am Ende jetzt nicht kommt. Warum eigentlich nicht?
Das Tierwohlkennzeichen ist es. Es wird kommen ein europäisches Tierwohlkennzeichen. Das habe ich angestoßen. Das ist immer gescheitert. Unter unserer Ratspräsidentschaft ist es vorangekommen. Wir haben ganz klar gemacht im Koalitionsvertrag gemeinsam, CDU, CSU und SPD, dass ein staatliches Tierwohlkennzeichen kommen soll. Das habe ich geliefert im Kabinett. Es ist notifiziert bei der EU. Und jetzt können sich die Koalitionäre im Parlament, ich bin kein Parlamentsmitglied, nicht darauf einigen. Hinter vorgehaltener Hand wird klar, die SPD will damit natürlich Wahlkampf machen. Sie sagt immer, es muss verpflichtend sein, wenn man mit ihr spricht. Erkennen die Juristen bei der SPD schon an, stimmt, die Klöckner hat ja irgendwie doch recht. Denn verpflichtend darf es ja gar nicht sein, solange es keinen europäischen Rechtsrahmen gibt. Und ein zweites Mautdebakel will ja keiner haben. Und die SPD duckt immer dann ab, wenn es konkret wird. Ein Beispiel, wir haben definiert, wie es Schweinen besser geht. Wir haben definiert, wie die Ställe umgebaut werden müssen. Aber die SPD blockiert die Änderung des Baugesetzbuches.
Die berühmten Abstandsgrenzen im Stall.
Ja, aber Sie haben auch im Baugesetzbuch, geht es ja darum, ob Sie eine Genehmigung bekommen für Ihren Stall. Also es gibt einen Bestandsschutz bis dato natürlich für Landwirte. Wenn Sie aber umbauen würden, Ihren Stall, um mehr Tierwohl zu haben, also mehr Platz, Außenluft etc., dann besteht die Gefahr, dass sie den Stall nicht mehr genehmigt bekommen. Was geschieht also? Sagt ein Landwirt, wisst ihr was, dann mache ich halt so weiter, wie ich es jetzt habe. Wir wollen aber den Landwirten helfen, dass sie ihre Ställe umbauen. Es geht gar nicht um die Erweiterung des Bestandes, des Tierbestandes. Und das wäre ein Schritt zu mehr Tierwohl. Nur die SPD sagt, nö, also der Meinung sind wir jetzt gerade nicht. Also blockieren sie es. Und das ist auf dem Rücken der Tiere. Und das halte ich für ein ganz großes Problem.
Letzte Frage, Frau Klöckner. Wir sprechen die ganze Zeit über diese beiden Pole, diese puristische, nachhaltige Ökologie und auf der anderen Seite eine Wirtschaftsmöglichkeit für Landwirte, dass Sie in Ihrem Amt zusammenbinden müssen. Würde es Sinn machen, in einer neuen Bundesregierung Landwirtschaft und Umwelt vielleicht auch de facto zusammenzulegen, in einem Ministerium, wie es die Grünen wollen, aber auch Teile der CSU für sinnvoll erachten?
Es kommt darauf an, mit welcher Schlagseite das Ganze dann gesehen wird. Also die Grünen wollen ja Landwirtschaft und Umwelt zusammenlegen, damit endlich die Landwirte sich mal unterordnen müssen. Also Ökologie über allem und alles andere wird untergeordnet. Ich sage aber, Ernährungssicherung ist mindestens gleichwertig. Andere wiederum gibt es, die sagen, naja, wir legen es zusammen, damit die Umwelt nicht mehr so nerven kann. Also beides sind extreme Positionen. Wenn man es so hinbekommt, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da hat meine Kollegin Ulla Heinen-Esser beide Hüte auf, wo innerhalb eines Ministeriums schon bereits die Zielkonflikte adressiert werden und ein Ausgleich erarbeitet wird, dann ist es sinnvoll. Aber man muss sagen, dass auf Bundesebene Umwelt immer ein Kampfthema ist und Landwirtschaft auch immer ein Klientelthema ist.
Aber irgendwann muss es ja versöhnt werden, wenn man nachhaltige Landwirtschaftspolitik machen will.
Wir haben vieles, Frau Schulze und ich, auch wenn wir häufig unterschiedlicher Meinung waren und auch sind und auch unterschiedliche Aufgaben auch abdecken müssen wir ja auch klar sagen, haben wir in vielen, vielen Punkten Kompromisse und Übereinkünfte auch gefunden. Auch das, was wir auf europäischer Ebene machen, das ist immer abgestimmt in der Bundesregierung.
Es gibt diesen wunderschönen Spruch, verzeihen Sie mir diesen Vergleich, aus der Landwirtschaft, die Hühner werden am Ende gezählt im Stall.
So ist es, die Hühner werden am Ende gezählt, aber auch die gelegten Eier.
Frau Klöckner, womit ich bei der Frage bin, bleiben Sie eigentlich Ministerin?
Also, das ist ja, sowas können Sie fragen, wenn Sie in der Diktatur sind, dann weiß man vorher das Ergebnis.
Haben Sie schon mit Armin Laschet drüber gesprochen? Also Armin, ich möchte bleiben.
Auch der Armin weiß nicht, wie der Wähler wählt. Also, man kann kein Feld
Aber Sie
verteilen.
Wissen ja selber, was Sie wollen. Reizt Sie diese Zusammenarbeit und vielleicht die Fusion von Ökonomie in der Landwirtschaft und Ökologie?
Wenn mich das nicht gereizt hätte, Herr Brücker, dann hätte ich das auch nicht mit so einem Engagement gemacht und auch gegen Widerstände gemacht. Wir haben eine Bilanz, die sich echt zeigen kann. Wir sind in der Digitalisierung führend. Wir sind im Tierschutz so weit wie noch nie.
Also ja, ich würde gerne Ministerin bleiben.
Und ich sage Ihnen, erstmal müssen wir gewählt werden
und, dann
und demütig sein und schauen, welchen Auftrag wir bekommen. Und dann werden wir sehen, was wir alle tun und wer welche Aufgaben hat.
Ich bin gespannt, was Sie machen werden. Ich werde es beobachten. Frau Klöckner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ob die Ministerin Wehmut verspürt, wenn sie an den Abschied von Angela Merkel denkt und warum ihrer Meinung nach Armin Laschet der richtige Mann ist für das Kanzleramt, das alles hören Sie in Hauptstadt der Podcast auf thepioneer.de.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man bei der Bahn erst so spät auf diese zusätzliche Einnahmequelle gestoßen ist. Wir gehen zurück in das Jahr 1835. Tausende Schaulustige in Nürnberg verfolgen, begleitet von der Musik des königlichen Landwehrregiments, wie sich an einem kalten Dezembermorgen ein für viele unvorstellbares Gefährt in Bewegung setzt. Es ist Deutschlands erste Dampflok, der Adler. Und er schwingt sich auf zu seiner ersten Fahrt. Um Punkt 9 Uhr, nach einem offiziellen Kanonenschuss, geht es ins 6 Kilometer entfernte Fürth. Gut 200 Passagiere von der ersten bis zur dritten Klasse sind in den neuen postgelb gestrichenen Waggons bei dieser Fahrt mit dabei. Zuckeln mit 35 Kilometer die Stunde durch die Landschaft und kommen alle gesund und munter am Zielort an. Und das, obwohl Ärzte und Pfarrer damals gewarnt hatten, man könne vom Fahrtwind sterben. Die Strecke Nürnberg-Fürth entwickelt sich zum Publikumsliebling in der Region. Und erst ein halbes Jahr später kommt ein findiger Kopf der königlich privilegierten Ludwigs-Eisenbahngesellschaft darauf, dass man doch nicht nur Passagiere transportieren könnte, sondern auch Frachtgut und dafür Geld verlangt. Und so kam es dann auch. Heute, vor 185 Jahren, wurde sozusagen DB Cargo erfunden. Und jetzt dürfen Sie kurz raten, was da damals transportiert wurde. War es A, eine Kuh, B, 100 Pickelhauben, C, 2 Fässer Bier oder D, eine Kiste Lebkuchen? Es waren die 2 Fässer Bier der Brauerei Lederer, die für jeweils 6 Kreuzer von Nürnberg an einen Wirt in Fürth geliefert wurden. Im Wein mag die Wahrheit liegen. In 2 Fässern Bier liegt in jedem Fall der Anfang einer Logistiksparte, die heute 4,5 Milliarden Euro Umsatz macht.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Deutschen Post nach so langer Zeit immer noch in den Kinderschuhen steckt. Es läuft nicht rund bei der Post. Oder, um es mit Aschenputtel zu sagen, rucke die Kuh, der Frust liegt im Schuh. Denn seit 3 Jahren tüfteln Entwickler bereits an einem perfekten Schuhwerk für die rund 150.000 Post- und Paketboten. Ein Schuh, der ihnen einen sicheren Tritt und Standhaftigkeit vor maulenden Kunden und Sprinterqualitäten vor aggressiven Hunden garantieren soll. Und wenn so ein 15-Kilo-Paket mal aus der Hand gleitet, dann muss der Zustellerfuß natürlich auch geschützt sein. Also der muss schon was können, der Postschuh. Denn jedes Jahr sind gut 30% aller Arbeitsunfälle auf Umknicken, Stolpern, Stürzen oder Rutschen zurückzuführen. Der Schuh drückt offenbar auch auf die Stimmung der zuständigen Gewerkschaft. Eine Sprecherin sagte gegenüber dem Business Insider, die Zusteller laufen sich die Hacken ab und das Projekt dauert mehr als 3 Jahre. Dafür habe ich kein Verständnis. Das kann man nachvollziehen. Wir fragen an dieser Stelle, was machen eigentlich die Entwickler der Brandschutzanlage des BER? Die sind nicht zufällig bei der Post geparkt worden, oder? Während sie also bei der Post weiter auf anständiges Schuhwerk warten, erinnern wir uns an die Zeit zurück, als wir noch Liebesbriefe verschickt haben. Handgeschrieben und herzensleicht. Und damals war es mit dem Postboten wie mit der Liebe. Egal, ob sie auf 7-Meilen-Stiefeln oder leisen Sohlen daherkamen. Sie wurden sehnsüchtig erwartet. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, yeah, yeah, Mr. Postman. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
One more time.